Also heute wollen wir zusammen anschauen, wie sich unser Lebensstil auf unsere Gesundheit auswirkt. Also es ist so, dass wir schon wissen, was unserer Gesundheit gut tut, aber die Frage ist, wie funktioniert es tatsächlich und hilft es tatsächlich? Und deshalb wollen wir über neu entdeckten Drahtzieher sprechen, weil es sind Sachen, die erst in den letzten 5 Jahren wirklich untersucht worden sind und wo man neue Erkenntnisse gewonnen hat in dieser Richtung. Wir wissen alle, dass halt das Erste, was es von uns gab, war diese eine Zelle mit DNA-Material drin, die wir von unseren Eltern bekommen haben. Aber die Frage ist, ob tatsächlich das Einzige ist, was unsere Gesundheit und wie wir sind beeinflusst, oder ob es andere Faktoren gibt, die auch eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir uns die erste Zelle anschauen, dann sehen wir, dass es dort 46 Chromosomen gibt, die wir von unserem Vater und Mutter bekommen haben. Und wenn wir die auseinandernehmen würden und aufstapeln würden, eine über den anderen, dann hätten wir einen 2 Meter langen Strang. Das ist schon erstaunlich, dass es so lang ist und in diesen winzigen Zellkern dann noch reinpasst und die ganzen Informationen hält, um das zu machen, was wir sind. Die Chromosomen schauen dann tatsächlich so aus, nicht wie wir gelernt haben, so wie Striche, sondern sind eigentlich so eine dicht verpackte Strang, die hin und her geht, und das ist wichtig zu wissen, weil einer der Mechanismen, die sich halt benutzt wird, um halt der Brücke zwischen Lebensstil und Gesundheit zu bauen, auf dieses Prinzip basiert. Wie dicht verpackt ist diese Strang? Ob sie locker ist oder wirklich fest verpackt? Und dann, nach 24 Stunden, haben wir die zweite Zelle. Aber damit sich eine Zelle teilen kann, muss sie zuerst diese 2 Meter langen Strang kopieren, damit die gleiche Information wieder in der Tochterzelle zu finden ist. Und was für Informationen enthalten die Chromosomen? Eigentlich könnten wir die Chromosomen mit Büchern vergleichen. Also die Ansammlung von Chromosomen ergibt eine Enzyklopädie. Und in den Büchern, in den Chromosomen, haben wir Rezepte und verschiedene Sachen herstellen zu können, zum Beispiel Eiweiße in der Zelle. Und diese Rezepte finden wir in alle Zellen. Also alle Zellen enthalten die gleichen Rezepte. Die Frage ist dann, wieso schauen wir dann, also wenn ich mein Bein anschaue, schaut die anders aus als meine Auge. Aber wenn beide Zellen die gleichen Informationen enthalten, wie kommt es dazu? Bevor ich das beantworte, schauen wir uns nochmals ein bisschen an, wie das Ganze organisiert ist. Also wir haben 4 Buchstaben, A, C, G und T. Und die kommen immer wieder vor in unser Genom, in den verschiedensten Kombinationen. Und zum Teil, manche Bereiche können dann wie ein Satz oder ein Rezept gelesen werden. Das sind die Gene. Also, wir haben zuerst das Genom, unsere Bibliothek von Büchern, dann jedes Buch ist ein Chromosom und die Untereinheiten von den Chromosomen sind die Gene, die Sätze. Und natürlich, jeder Satz besteht aus Buchstaben, die sogenannten Basenpaare. Was interessant ist, dass wir nur 22.000 Gene haben. Man hat gedacht, dass es um die 100.000 sein würden, weil wir komplexe Lebewesen sind. Aber nachdem das menschliche Humangenomprojekt abgeschlossen wurde, hat man herausgefunden, es sind nur 22.000. Und diese 22.000 Rezepte sind geschrieben innerhalb von diesen 3.000 Millionen Buchstaben. Die Frage ist dann, wieso sind wir das komplexeste Lebewesen? Wenn wir uns einen Wurm anschauen, es hat nur 18.000 Gene. Die Frage ist dann, was macht uns zu das, was wir sind? Wenn wir die Genomgröße anschauen, zum Beispiel in Gigabasen dargestellt, unser menschliches Genom hat 3 Gigabasen. Aber es ist nicht der größte Genom, die es gibt, sondern eine Ameba, eine winzig kleine Ameba, hat ein Genom mit 670 Gigabasen, also 200-fach größer. Gut, dann vielleicht könnte es die Anzahl von Gene sein, die wir besitzen. 22.000 ist schon viel, aber Kartoffeln haben 39.000 Gene. Also, wir haben nicht die meisten Gene und unser Genom ist nicht das größte. Was käme noch in Frage? Bleibt nicht viel übrig. Es könnten vielleicht die Chromosomen sein. Da schneiden wir aber doch nicht so gut wieder. Zum Beispiel ein Hund besitzt 78 Chromosomen und eine Natternzunge, die man im Wald finden kann, hat 1440 Chromosomen. Also wir gewinnen bei keiner von diesen Kategorien und deshalb fragt man sich, warum sind wir das komplexeste Lebewesen, wie wir kennen auf dieser Welt. Es hängt damit zusammen, wie viel von unser Genom sozusagen Rezepte enthält oder kodiert.
Weil, und das ist verblüffend, nur 2% von den Buchstaben, die wir in unserer Enzyklopädie finden, tatsächlich als Rezept gelesen werden können. Die meisten Buchstaben, die wir in unserem Genom finden, in unseren Büchern, man versucht sie zu lesen, aber die ergeben keinen Sinn. 98% keinen Sinn. Und die Wissenschaftler haben gesagt, ja, das sind übrig gebliebenen Sachen von der Evolution. Und das ist einfach Schrott-DNA, Junk-DNA. 98% Schrott. Bei einem Bakterium, wenn man anfängt zu lesen, das Genom von einem Bakterium, sind praktisch alle Buchstaben, sind Teil von einem Rezept. Ja, viel kluger, haben die Wissenschaftler gesagt. Aber jetzt hat die Wissenschaft erkannt, und seit dem Jahr 2007 spricht man nicht mehr von Junk-DNA, dass diese 98% wahrscheinlich wichtiger ist oder genauso wichtig ist als diese kleine 2%. Weil in diesen 98% habe ich die Möglichkeit, Lichtschalter und verschiedenen Sachen einzubauen, die mir ermöglichen oder meine Zelle ermöglichen, gezielt Gene zu benutzen oder nicht zu benutzen. Also es ist ein Feinsteuerungsmechanismus, die sich hier in diesen 98 versteckt, die ermöglicht, dass auch wenn wir nur 22.000 Gene besitzen, dass wir gezielt nur ein paar in eine Zelle anschalten und in eine andere Zelle ausschalten und so weiter und dadurch viele verschiedene Sachen entstehen können und nicht nur ein Bakterium, die nur eine Zelle ist und alles wird da benutzt. Ja? Meine Augenzellen brauchen andere Rezepte als meine Muskelzelle. Ja? Und das kann gesteuert werden durch die Schalter, die hier versteckt sind. Welche es sind, werden wir dann gleich erfahren. So, jetzt wissen wir ein bisschen, wie wir aufgebaut sind. Aber die Frage ist, reicht das, um zu verstehen, was wir sind und warum wir sind, wie wir sind und warum wir gesund oder krank sind? Um das ein bisschen näher zu gehen, will ich von einer Studie erzählen, die in England durchgeführt wurde. Da wurden 3-jährige Kinder gemessen und gewogen und man hat den Körpermassindex berechnet von den Kindern. und festgestellt, es gab zwei Gruppen von Kindern. Und bei Gruppe Nummer 1 waren 16% der Kinder als Dreijährige schon übergewichtig. In Gruppe 2 waren nur 8% übergewichtig. Und man hat sich gefragt, warum? Man hat Informationen über die Eltern, man hat Informationen, was sie zu Hause essen, man hat alles das mit einberechnet, sozusagen, dass das keine Rolle mehr spielt. Und trotzdem blieb diese Differenz, dieses Unterschied. Wisst ihr, woher dieser Unterschied kommt? Hat jemand eine Idee? Was könnte ein Einfluss sein, dass ein Kind schon mehr dazu tendiert, Schwierigkeit mit seinem Gewicht zu haben im Vergleich zu einem anderen Kind? Wenn es nicht das ist, was die zu Hause essen, wenn es nicht das Gewicht oder Körpergröße von den Eltern ist, was könnte es sein? Wird ein bisschen schwierig, oder? Ja, ihr werdet verblüfft sein. Die Erklärung sind die Bakterien. Nämlich, habt ihr schon überlegt, wie viele Bakterien in euch oder über euch sozusagen leben? Habt ihr überlegt? Viele. Wie viel wiegen sie? Also, jeder von uns hat 2 Kilo Mikroorganismen, die wir jederzeit mit uns mittragen, ohne es zu merken. Ja? Und diese 2 Kilo Mikroorganismen, die spielen eine entscheidende Rolle bei unserer Gesundheit. Nämlich zum Beispiel hier bei den Kindern, der einzige Unterschied zwischen diesen 2 Gruppen von Kindern war, dass der Gruppe mit weniger übergewichtige Kinder durch ein natürliches Geburt geboren wurde und der andere Gruppe, die schon als Kind mehr Schwierigkeit hat mit dem Gewicht, ist durch Kaiserschnitt geboren. Ja, wieso? Warum? Das kann doch nicht sein. Schon, weil als ein Kind geboren wird, hat er meistens sehr wenig oder kaum Bakterien in sich. Ja? Und dann, als er durch den Mutterkanal geht, da gibt es Bakterien und er schluckt sie automatisch während der Geburt. Und diese Bakterien haben einen Vorteil, weil sie sind die ersten Ansiedler im Körper dieses Babys. Und dann können sie mehr wachsen und sich vermehren. Ein Kaiserschnitt geborenes Kind kommt nicht in Kontakt mit den Bakterien, die normalerweise die Mutter hat im Mutterkanal, sondern mit Bakterien, die man auf der Haut findet. Und die sind andere Bakterien. Und die Bakterien können Lebensmittel besser oder schlechter verarbeiten, ja? Und also Energie zur Verfügung stellen. Deshalb praktisch die, wenn man angesiedelt wird als kleines Kind von Hautbakterien, ist es nicht so toll, weil die praktisch geben wir Energie frei und man nimmt mal zu. Und das bleibt ein Leben lang. Also es ist nicht nur, dass dieses Effekt nur für 3-Jährige zählt, ich werde es gleich zeigen. Also es gibt etliche Studien, die das gezeigt haben. Es gibt die sogenannten Odd-Ratios, also wenn eine Person durch Kaiserschnitt geboren wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er übergewichtig wird, zwar etwa 32% höher im Kindesalter, 24% bei jugendlichen Alter und als Erwachsene 50% größer, im etwa. Ja? Also dieses Effekt bleibt ein Leben lang. Also die paar Minuten von unserer Geburt beeinflussen schon unsere Gesundheit. Natürlich konnten wir nicht entscheiden, das haben nur die Ärzte oder unsere Eltern entschieden, ja? Also, ein natürliches Geburt ist was anderes als ein Kaiserschnitt, die natürlich medizinisch notwendig ist in etwa 10% der Geburten und es ist kein Problem, wenn es durchgeführt wird. Aber wenn möglich, sollten wir dabei bleiben, was Gott sich ausgedacht hat für ein Geburt, ja? Und übrigens als Tipp, falls jemand doch einen Kaiserschnitt braucht oder haben will, heutzutage gibt es die Möglichkeit, dass die Ärzte einen Abstrich machen von der Mutterkanal und das dem Baby gleich nach dem Geburt zum Schlucken geben, damit möglichst doch diese Bakterien ansiedeln. Ja? So, wir Menschen sind ein Organismus mit 22.000 Gene. Aber wenn wir unsere Haut anschauen, haben wir etwa 200 verschiedenen Lebewesen. Ja? Pilzen, Bakterien und so weiter. Und jeder hat andere Gene. Also die Summe von Gene, die die enthalten, ist viel größer als die Gene, die wir selber besitzen. Und wenn wir unseren Darm oder Mund anschauen, da haben wir mindestens 1000 verschiedene Lebewesen mit ganz vielen Gene. Also unsere Gesundheit ist nicht nur durch was wir geerbt haben, beeinflusst, sondern wir auch stark beeinflusst von den Mikroorganismen, die in uns leben. Die wir zum Teil auch durch unsere Ernährung beeinflussen können. Also unsere erste Welt Ernährung ist nicht so geeignet und gut für unsere Mikroorganismen. Es führt dazu, dass wir viel von nicht so gute Bakterien in unserem Darm haben. Wenn man sich Kulturen anschaut, wo die Ernährung, also wenig Fett enthält und eine Vielfalt von Pflanzen und natürliche Lebensmittel, haben die eine viel vielfältigere, also Flora nennt man das, also die Zusammensetzung von den Mikroorganismen. Also unsere Gesundheit hängt nicht nur von unseren Genen ab, sondern auch von diesen Mikroorganismen. Und deshalb hat Hippokrates ganz viel Recht gehabt. Also vor vielen Jahren, wo sie nicht mal wussten über Bakterien und so weiter, der Tod sitzt im Darm oder eine andere Übersetzung, alle Krankheiten fangen im Darm an. Und wenn wir uns anschauen, unseren Gehirn und unseren Darm, sieht man mindestens makroskopisch, dass sie doch Ähnlichkeiten haben. Und im Darm gibt es so viele Neuronen, dass es praktisch wie ein zweites Gehirn ist. Es ist halt unser unbewusstes Gehirn, aber es beeinflusst viel mehr, als wir denken, unsere Denkweise, wie wir fühlen, und also sogar Krankheiten, also psychische Erkrankungen. Ja, ich habe heute keine Zeit, in Einzelheiten einzugehen, aber es ist bewiesen, dass unser Mikrobiom eine Rolle spielt bei unser Gewicht, bei Allergien. Zum Teil kann man Allergien heilen, wenn man Änderungen durchführt im Mikrobiom. Autismus und anderen Erkrankungen. Und unsere Stimmung und Laune, also sogar von jeder von uns, hängt zusammen, was wir gegessen haben und welche Bakterien sozusagen jetzt sich vermehren können und welche nicht so sehr. Und das wurde untersucht bei Frauen in Kalifornien, die 4 Wochen lang entweder keine Milchprodukte, normale Milchprodukte und fermentierte Milchprodukte, also die sogenannten probiotische Lebensmittel bekommen haben, für 4 Wochen. Und man hat Tests am Anfang gemacht mit allen Teilnehmerinnen und zum Schluss und hat festgestellt, dass diese probiotische, also wenn wir bestimmte Bakterien essen, dass das dazu führt, dass wir gelassener auf stressige Situationen reagieren. Und das haben sie wirklich im Gehirn gemessen und angeschaut und es ist wahr. So, jetzt wissen wir, es sind nicht nur die Gene unserer DNA, sondern auch andere Lebewesen und andere Sachen, die unsere Gesundheit beeinflussen. Und natürlich ist es traurig, wenn man Nachrichten hört und sieht, wie viele Leute sterben aufgrund von Fehl- oder Unterernährung. Aber die Frage ist, sterben heutzutage mehr Leute an Unterernährung oder an Über- oder Fehlernährung? Was denkt ihr? Das oder das? Das? Also jährlich sterben 10 Millionen Leute an den Folgen von Unterernährung und 35 Millionen an den Folgen von Über- oder Fehlernährung. Ja? Und das zeigt, es sind nicht die Gene, die schuld sind an den meisten Erkrankungen. Es ist auch unser Lebensstil. Aber wie? Wenn wir Krebs anschauen, dann sehen wir, dass nur etwa 5-10% von Leuten, die Krebs haben, haben es bekommen, weil sie von ihren Eltern einfach eine fehlerhafte Information bekommen haben, eine Mutation. 90% hängt mit unserem Lebensstil ab. Und UV-Strahlen, Sonnenschutz und so weiter, ist zuständig nur für 2%. Und wir machen uns so einen Kopf über Sonnenschutz. 30% hängt mit der Ernährung zusammen. 30% mit Rauchen, 15% mit Übergewicht. Ja? Und das sind Sachen, also 60-70% könnten wir eigentlich so gut in der Hand haben. Ja? Und das Gleiche sieht man, dass die Gene nicht für alles schuld sind, wenn man sich eineige Zwillinge anschaut, die genau gleich ausschauen, die gleiche Gene bekommen haben. Und trotzdem, wenn man sich eineige Zwillingspaare anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass nicht immer beide an Diabetes erkranken. Also nur etwa 40% von eineige Zwillinge haben beide Diabetes. Bei 60% hat eine Diabetes und die andere hat keine Diabetes. Also sind nicht nur die Gene. Unabhängig von welcher Krankheit wir uns anschauen, ist es halt, dass die Gene eine größere Rolle spielen oder kleinere, aber es ist nie 100%. Es ist nur für ein paar sehr seltene Erkrankungen der Fall. So, wie wirkt sich unser Lebensstil aus, wenn jetzt die Gene nicht alles sind? Und es gab schon Nachrichten und Artikel, dass Sieg über die Gene. Also wir können unser Erbgut schon überlisten. Manchmal haben wir nicht die tollste Gene von unseren Eltern bekommen. Aber durch unseren Lebensstil können wir dazu beitragen, dass trotz dieser nicht so guten Gene wir gesund sein können. Wie? Um das zu erklären, benutze ich ein Beispiel, das ihr alle kennt. Also wenn ihr euch einen neuen Rechner kauft, geht ihr meistens nicht zum Geschäft und sagt, ich will nur den Rechner kaufen, sondern meistens sagt ihr, ja und dazu kaufe ich noch was. Bildschirm und was noch? Tastatur, Maus. Aber wenn ihr nach Hause geht mit Tastatur, Maus, Bildschirm, Rechner, drückt on, passiert was? Programme. Also wenn ihr kein Betriebssystem dazu gekauft oder bekommen habt von irgendjemandem, dann nutzt euch euren neuen Computer überhaupt nichts. Ja? Und das Gleiche ist mit den Genen. Also die Gene, unser Genom, ist einfach nur der Rechner. Aber die alleine können nichts machen. Die brauchen einen Steuerungsmechanismus. Software, Betriebssystem und so weiter, damit man das Ganze in Gang bringen kann. Und es mag sein, dass ihr einen alten Rechner habt, aber ihr entscheidet euch, so eine Reinigung durchzuführen und eine neue Software zu installieren und dann plötzlich funktioniert der alte Rechner viel besser. Oder ihr habt einen neuen Rechner und ihr passt nicht auf und es kommt ein Virus rein oder keine Ahnung was und euer neuer Rechner funktioniert viel schlechter als den alten Rechner mit der guten Software. Das Gleiche ist mit den Genen. Die Gene sind die Hardware, aber die Software ist das sogenannte Epigenetik. Epi heißt über. Also man kann die Reihenfolge von Buchstaben nicht ändern. Ja? Also nur bei bestimmten Gentherapien, aber die sind schwierig durchzuführen, ja? Normalerweise kann man das nicht ändern. Aber ich habe diese Reihe von Buchstaben und ich kann entscheiden, was mache ich mit denen, welche Änderung mache ich über diese Buchstaben, damit sie besser oder schlechter funktionieren. Und das ist die sogenannte Epigenetik. Wie funktioniert sie? Dafür müssen wir vielleicht noch ein Beispiel dazu nehmen, ja, die Rezepte. Aber ihr kennt das, wenn wir kochen oder backen, besonders wenn es Kinder sind, dann kann ein großer Chaos entstehen, ja. Und ich habe die schlechte Gewohnheit gehabt, mein Kochbuch immer mit in der Küche zu nehmen und irgendwo auf dem Arbeitsplatz zu haben. Und dann ist Mehl und Milch und Öl und Eier draufgekippt. Und irgendwann, es gibt Seiten bei meinem, also es ist nicht dieses, es ist ein dickeres Kochbuch, wo ich nicht mal lesen kann, was da steht, weil es so beschädigt ist. Jede Zelle von uns hat Rezeptbücher. Aber wenn die beschädigt werden, kann die Zelle nicht sich ein neues Buch von der Nachbarzelle ausleihen. Also muss sie aufpassen, dass das nicht beschädigt wird. Deshalb bleiben die Rezeptbücher im Zellkern. Also jetzt, das Klavier ist unser Zellkern, ja? Und gekocht und gebacken wird in der Küche hier, ja? Die Rezepte kommen nie raus von dort, sondern wenn ich was kochen oder backen will, dann gehe ich mal zur Küche. Ja, jetzt muss ich eine Kugelschreiber finden. Hatte ich irgendwo hier. Okay, jetzt finde ich die nicht. Aber ja, wir stellen uns einfach vor, ich will was kochen oder backen, suche mir ein Rezept aus, kopiere die und komme mit diesem Zettel zur Küche und fang an zu backen oder kochen. Ja? Wenn die beschädigt wird, ist es kein Problem, weil ich habe noch meine ursprüngliche Kopie. Ja? So. Und deshalb aus Rezepte hat man diese Rezeptkärtchen und man kann verschiedene Sachen backen und kochen. Das Ganze jetzt ein bisschen wissenschaftlicher dargelegt. Wir haben die 22.000 Gene, die können kopiert werden in sogenannten Boten-RNA oder Messenger-RNA und das geht raus in die Küche und da wird gekocht und gebacken. Aber wie gesagt, jede Zelle hat die gleiche 22.000 Gene. Aber ich bin sicher, keiner von euch hat je alle Rezepte in seinem Kochbuch gekocht oder gebacken. Es gibt Sachen, die euch nicht schmecken. Es gibt Sachen, wo ihr die Zutaten nicht habt. Also die Sachen, die man nicht braucht, damit man keine Zeit verliert, wenn man ein Rezept sucht, kann man am besten durchstreichen. Ja, das, was man nicht braucht. Und dann verliert man keine Zeit. Die Information ist zwar da vorhanden, ja, aber ich streiche die einfach durch, ja, und dann, ja, kann ich die nicht mehr lesen, ja. Und das machen unsere Zellen, wenn sie wissen, das brauche ich momentan nicht, wird einfach durchgestrichen. Dann gibt es ein zweites Mechanismus. Bis jetzt sind drei Mechanismen bekannt, wie wir die Gene an- und ausschalten können. Ja? Aber es gibt sicherlich mehr, die wir noch nicht kennen. Der zweite Mechanismus ist einfach, wenn ich zum Beispiel, ich bin Vegetarierin und fast Veganerin, ja? Wenn ich hier Fleischrezepte habe, ich weiß, ich werde sie nie kochen, dann kann ich einfach einen Clip über alle die setzen. Dann brauche ich diese Seiten nicht mal durchblättern, wenn ich was suche. Dann verliere ich keine Zeit. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, und zwar erkennt, also mein Rezeptkärtchen ist schon etwas größer, und dann gibt es die kleinen Post-its, ja? versteckt in diesen 98%, die keinen Sinn macht in den Kochbüchern unserer Zellen, gibt es zwischendrin kurze Worte, also 20 bis 25 Buchstaben lang. Und die können auch kopiert werden und die gehen auch zur Küche. Und wenn Sie das gleiche Wort in ein Rezept finden, dann wird das zerstört. Ja? Also auch wenn man die Zelle schon entschieden hat, ich will jetzt, was weiß ich, eine Apfelkuchen backen und man hier eine Apfelkuchenrezept hatte, dann kommt das Wörtchen Apfel und zerstört mein Apfelkuchenrezept. Und dann kann ich das nicht backen, weil ich es nicht mehr lesen kann zum Backen. Also das sind die drei Mechanismen, die momentan bekannt sind. Und ich will jetzt zwei von den, also den ersten und zweiten, ein bisschen mehr erklären und Beispiele geben, wie das alles funktioniert. Also die erste, dieses Durchstreichen, ist die sogenannte Methylierung. Also es wird einfach eine chemische Gruppe angehängt an das Buchstabe C. Und wenn viele Cs so ein Punktchen haben, ist es wie wenn ich das Licht ausschalte oder wenn ich mein Rezept einfach durchstreiche. Ja? So, jetzt drücke ich die Tasten. So. Und damit das funktioniert, sind Lebensmittel wichtig. Vor allem Folsäure, Betain, Cholin und Vitamin B. Die sind wichtig, damit die Tinte sozusagen produziert werden kann, damit man die unnötigen Sachen durchstreichen kann. Und interessanterweise, Alkohol hemmt auch das Ganze. Also wenn jemand Alkohol trinkt, dann funktioniert dieses Durchstreichen nicht mehr so gut. Ja? Und Lebensmittel, die wichtig sind, damit das funktioniert, sind zum Beispiel Brokkoli, Trauben, Knoblauch, Kurkuma, Soja unter anderem. Ja? Und jetzt langsam fängt ihr an zu erkennen, aha, das sind Sachen, wo wir sagen, also sollte man viel davon essen. Ja? Jetzt wisst ihr, warum die wichtig sind. Aber die Frage ist, kann es wirklich so sein, dass Lebensmittel so wichtig sind? Man hat das untersucht bei Mäuse. Mäuse normalerweise sind klein und braun oder weiß. Aber es gibt Mäuse, die die gleichen Gene haben, aber als erwachsene Mäuse ziemlich dick sind, Diabetes haben, Herzerkrankungen und ein gelbes Fell. Ja, die sind sogenannten Agouti-Mäuse. Und die bleiben so, weil es gibt ein Gen im Maus genommen, das Agouti-Gen, und dieses Gen sollte nur funktionieren während die ersten Tage der Entwicklung im Mutterleib noch. Und dann sollte es ausgeschaltet werden. Es ist wichtig nur für ein paar Tage und dann braucht der Maus dieses Gen nicht mehr. Aber bei diesen Mäuse bleibt dieses Gen ein Leben lang angeschaltet. Und das führt dazu, dass die Sachen, die dieses Gen produziert, diese gelbe Fellfarbe produzieren und dazu führen, dass die Mäuse mal zunehmen und so weiter. Also hat man Folgendes gemacht. Man hat Weibchen genommen, die gelb und dick waren, hat sie gepaart mit normal ausschauenden Mäuse und hat bei der einen Gruppe Vitamin B12, Folsäure und Cholin kurz vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft dazugegeben, extra. Und als die Kleinen geboren wurden, die meisten von dieser Gruppe waren braun oder nur mit ein paar gelben Flecken. Bei dieser Gruppe waren die meisten gelb. Also nur was die Mutter gegessen hat, hat einen Unterschied gemacht, dass tatsächlich dieses unnötige Gen für das spätere Leben ausgeschaltet wurde und ausgeschaltet blieb. Und man hat das 2, 3, 4 Generationen gemacht und es war immer so. Und dann hat man bei der 5. Generation diesen Zusatz weggelassen und plötzlich waren die Nachkommen wieder gelb. Also die Information ist immer da, die ist nicht verloren gegangen oder nicht mutiert, sondern es ist eine Frage, kann ich die lesen oder ist die ausgestrichen? Ja? So, diese Lebensmittel beeinflussen die Aktivität von den Genen. Aber nicht nur Lebensmittel. Es gab eine Studie, also es gibt Ratten, die fürsorglich sind. Ja? Die kümmern sich so, wenn sie Nachwuchs haben, nehmen sie eine bestimmte Position, damit die Kleinen in Ruhe Milch trinken können und dann werden sie gelegt und ja, also gekuschelt und so weiter. Es gibt andere Ratten, die machen das nicht so. Ja? Die nehmen sich keine Zeit für den Kleinen. Und man hat sich gefragt, ist das genetisch oder ist das gelernt praktisch? Also, man hat die Nachwuchse genommen und hat sie wachsen lassen und als sie schon erwachsen waren, hat man vom Gehirn, also das Gehirn isoliert und untersucht. Gibt es Unterschiede, welche Gene an- und ausgeschaltet sind zwischen den beiden Gruppen? Ja? Und hat festgestellt, dass 900 Gene anders an- und ausgeschaltet sind zwischen den beiden Tieren. Und als die Nachwuchs bekommen haben, haben sie sich genauso verhalten wie ihr damaligen Mütter. Ja? Interessant ist, dass der Nummer 1 Gen, was anders gesteuert ist, ist das sogenannte Glukokortikoid-Rezeptor-Gen. Langer Name, kurze Geschichte, es ist ein wichtiges Gen, damit wir besser auf Stress und ja, nicht schöne Situationen reagieren. Desto mehr wir von dieses Gen haben, desto gelassener reagieren wir auf Stress. So, was man dann überlegt hat, ist, man hat nochmals Ratten geschwängert und gleich nach dem Geburt hat man die Kleinen getauscht und wieder das Gleiche gemacht, untersucht. Und obwohl diese von einer nicht fürsorglichen Mutter kam, hat sie sich fürsorglich verhalten und hatte viele von diesen Rezeptoren, als sie erwachsen war. Und eigentlich hätte man erwartet, dass sie sich fürsorglich ja, verhält und viele Rezeptoren hat, aber sie hat wenige, weil sie von dieser Mutter großgezogen wurde. Also was wir erleben, unsere ja, soziale Kontakte und so weiter, prägen uns auch und schalten Gene an und aus. Auch durch diese Mechanismen. Also, was wir erleben, wie viel Liebe, Zuwendung wir erfahren in unserem Leben, steigt auch Gene durch oder nicht. Ja? Und vielleicht sagt ihr, ja, das mag sein bei Ratten, aber bei Menschen ist es bestimmt nicht so. Man hat es auch ja, mit Menschen untersucht. Und zwar Leute, die sich umgebracht hatten, aber nicht als Kinder missbraucht worden sind. Und Leute, die sich umgebracht haben, aber missbraucht worden sind als Kinder. Und Leute, die in Autounfälle umgekommen sind. Und man hat festgestellt, dass die Leute, die aus irgendeinem Grund gestorben sind und oder sich selber umgebracht haben, aber nicht missbraucht worden sind als Kinder, mehr von diesen Glukokortikoid-Rezeptoren haben, als die, die missbraucht worden sind. Also Sachen, die wir in der Kindheit erleben, schalten zum Teil Gene an und aus und das bleibt unser Leben lang. Ja? So, jetzt komme ich zum zweiten Mechanismus und ich habe schon erwähnt, dass diese lange DNA-Strang eigentlich in einen winzigen Kern passen muss. So schaut's aus, nur wenn sich die Zelle teilen will. Normalerweise schaut's so aus. Und ihr wisst das selber, war schon, ich schau mal, ob ich das finde. Wenn man näht und viele von diesen Dingen hat und ein Kind kommt und will damit spielen und ein bisschen zieht und man hat 5 oder in unseren Zellen 46 von diesen, wenn alles so los sein würde, dann haben wir gleich viele Knoten und es wird wahrscheinlich irgendwann zerbrechen, weil wir kriegen es nicht wieder richtig. Ja? Deshalb muss unsere Zelle versuchen, wirklich nur die in den Augenblick benötigte Seite sozusagen frei zu haben und alle anderen Seiten mit Rezepten, die man nicht braucht, in Klammer zu setzen. Ja? Und das ist das zweite Mechanismus, wie unser Lebensstil sich auswirkt. Was wir essen, ob wir uns viel oder wenig bewegen, ob wir Andacht machen oder nicht, setzt Klammer oder entfernt Klammer. Ich kann nicht alle Studien heute zeigen, aber Lebensmittel, und das sind in etwa die gleichen Lebensmittel wie bei der ersten Mechanismus, führen dazu, dass unser DNA besser verpackt ist oder schlechter. Und man hat das zum Beispiel bei Männern untersucht. Man hat Männer Brokkoli-Sprossen zu essen gegeben und hat gemessen, wie viele von diesen Klammern sind nach 3 Stunden gesetzt. Also man hat Blut abgenommen, als sie gegessen haben, 3 Stunden später 6, 24. Und hat in Blut geschaut, wie viele von diesen Klammern sind in den Zellen gesetzt und wie viele haben keine. Und ihr könnt sehen, was wir essen beeinflusst, führt dazu, dass mehr Rezepte zugänglich waren, ja, 3 Stunden später und dann langsam ging es wieder zurück auf die Ausgangssituation, ja. Was noch ein Geheimnis ist, was wir nicht kennen, ist, wie weiß die Zelle, was gerade ausgeschaltet oder angeschaltet oder geklammert oder nicht geklammert werden muss. Das weiß momentan noch keiner. Aber Gott weiß es und er hat uns gemacht und in seiner Weisheit hat er alles perfekt programmiert. Deshalb, es stimmt schon, dass Rauchen schädlich ist, weil es zu Mutationen führt, aber der größte Teil von Krebsfällen kommt eigentlich von Umwelt- und Lebensstilfaktoren, die zu Veränderung führen, halt mit dieses Durchstreichen von den Genen oder Klammer setzen, und die führen dazu, dass Mutationen entstehen. Ja? Gibt es Fragen? Also ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Habt ihr Fragen zu irgendetwas, was ich bis jetzt erzählt habe? Gut, wenn was einfällt, einfach melden und dann besprechen wir das. Das ist eine Liste von vegetarischen Lebensmitteln, wo wir so wichtige Stoffe finden können, die das alles so gut steuern. Ja? Es gibt natürlich mehr Lebensmittel, das ist nur so ein Auszug aus einigen, die man ja, essen oder trinken könnte. Das Ganze zeigt, dass unser DNA nicht etwas Starres ist, wie aus Holz oder Stahl, sondern es ist mehr wie eine Knetmasse. Ja? Wir haben es, aber unser Lebensstil beeinflusst, wie gut oder schlecht das gelesen werden kann. Ja? Und das führt dazu, dass zum Beispiel nur 10% von unserer Lebenserwartung bedingt ist durch die Gene, die wir von unseren Eltern bekommen haben. 90% hängt mit unserem Lebensstil zusammen und Umweltfaktoren. So, Wir alle haben schlechte und guten Sachen von unseren Eltern bekommen. Ja? Irgendeine Falle haben wir alle. Zum Beispiel, ich habe ganz schlechte Zähne von meinem Vater bekommen. Ich habe ganz viele Karies. Ja, ich kann nichts dafür. Meine Schwestern haben keine Karies, aber die haben Schwierigkeiten mit ihrem Gewicht. Ja, es ist halt so, jeder hat irgendetwas. Aber wir können schauen und überlegen, was können wir machen, damit wir uns schützen. Ja, das ist in unseren Händen schon. Zum Beispiel, es mag sein, dass wir nicht so ein gutes Gedächtnis haben. Ja? Eine Studie mit Ratten hat gezeigt, ich kann jetzt nicht erzählen ausführlich, wie es gemacht wurde, aber es hat sich gezeigt, dass Ratten, die 4 Wochen lang ein zuckerhaltiges Getränk bekommen haben, nach 4 Wochen viel schlechter Gedächtnis hatten als gleiche Ratten, die Zucker und Omega-3 bekommen haben. Und die waren noch schlechter als die, die einfach nur Wasser zu trinken bekamen. Oder Wasser mit Omega-3. Ja? Also die Ratten, die haben einfach dadurch, dass sie Zucker getrunken haben, innerhalb eines Monats ein viel schlechteres Gedächtnis gehabt. Und das hat man wirklich festgestellt. Das war der Überschrift von diesem Titel. Zu viel Zucker macht dumm und langsam. Es stimmt. Also es ist bewiesen. Und als ich das gelesen habe, muss ich lachen, weil als ich ein Kind war, hat meine Mutter immer gesagt, und ich habe das ungern gehört, hat sie immer gesagt, Ellen White hat geschrieben, dass Zucker schlecht ist für dich. Und das habe ich gehasst. Und meine Mutter eigentlich nicht geglaubt. Aber jetzt kommt eine Studie, die mit Ellen White nichts zu tun hat, die genau das sagt. Ja, jetzt glaube ich meine Mutter und Ellen White. Und deshalb finde ich spannend, diese ganzen Studien, weil für manche Leute, die ein bisschen skeptisch sind, kann man wirklich zeigen, ja, es ist tatsächlich so. Nicht, weil die Bibel oder Ellen White das gesagt hat, sondern es ist tatsächlich bewiesen. Und es gibt dieses Zitat von Ellen White, Zucker verstopft das System und verhindert die Arbeit der lebenden Organismus. Alles, was den Lauf der Körpers verhindert, hat direkte Auswirkungen auf das Gehirn. Ich glaube es jetzt inzwischen. Ja, es ist nicht einfach, wenn man so vor solche Informationen steht, eine Entscheidung zu treffen. Als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich immer in der Arbeit in einen Schrank eine Packung von dieser Jaffa-Kekse gehabt. Ja? Weil so um 10.30 Uhr, 11 Uhr in der Früh, als ich Hunger bekam, habe ich einfach 4, 5 davon gegessen, damit ich bis Mittag es noch schaffe. Ja? Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gesagt, ja, eigentlich, jetzt weißt du, dass es wirklich stimmt. Ja? Also warum machst du nicht was? Und ich habe aufgehört, die Kekse zu kaufen und seit 3 Jahre esse ich, und ich habe wirklich jeden Tag ein paar davon gegessen. Und seit 3 Jahren esse ich nie eine. Ja? Also, wenn wir vor solchen Entscheidungen stehen oder sitzen, vielleicht hilft es uns, solche Informationen zu haben oder nachzudenken, weil es ermutigt uns vielleicht, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich habe es schon gesagt, es ist nicht nur, was wir essen und der Umgang, den wir miteinander erlebt haben. Es ist auch, was wir machen. Ja? Leider gibt es keine Studien zu Gebet oder Andacht oder halt Gottesdienst feiern. Wenn es eine gäbe, würde ich es euch präsentieren. Ja? Aber es gibt Studien zu Meditation. Und ich glaube, wenn man die Ergebnisse von Meditation bekommt, es ist sicherlich genauso oder viel mehr für Gebet und Bibel studieren und so weiter. Ja? Also, man hat Leute eingeladen, 1 Tag, 8 Stunden, in einen schönen Tal in Norden Kalifornien zu verbringen. Ja? Dabei in Napa Valley. Und die Hälfte der Leute müsste 8 Stunden lang einfach sich entspannen. Und die andere Hälfte sollte in der gleichen Umgebung 8 Stunden meditieren. Und man hat Blut abgenommen in der Früh und hat Blut abgenommen am Abend. Und hat festgestellt, auch wenn beide in dieser schönen Landschaft den Tag verbracht haben und keinen Stress hatten, diejenigen, die meditiert haben, die Gene blieben aktiver und vor allem es reduzierte sich die Menge von entzündungsfördernden Gene. Also die Meditation, Gottesdienst und so weiter steuert auch unsere Gene in alle Körperzellen. Ja. Ich würde wahrscheinlich diese Beispiele überspringen, weil die Zeit nicht reicht. Eine andere Studie, die 22.000 Leute über 11 Jahre also beobachtet hat, hat die Leute gefragt, ob sie rauchen, sich bewegen, wenig oder kein Alkohol trinken und regelmäßig Obst und Gemüse essen. Und man hat dann 5 Gruppen von Leuten gehabt. Diejenigen, die keine von diesen Empfehlungen gefolgt hat, oder alle 5. Und nach 11 Jahren hat man festgestellt, von dieser Gruppe waren 25% der Teilnehmer gestorben. Von dieser Gruppe nur 5%. Also einfach 4 Empfehlungen. Und ihr seht, die stimmen überein mit, was wir, also Teil von unseren Gesundheitsempfehlungen, führen dazu, dass die Sterblichkeit sich um ein Fünftel reduziert. Und manche Leute sagen, ja, schade, jetzt ist es zu spät, ich habe jetzt schon Krebs oder eine Herzerkrankung, das hilft mir jetzt nicht mehr. Aber bei dieser Studie waren auch Teilnehmer, die auch eine Vorerkrankung hatten. Ja.
Moderater Alkoholgenuss, der sollte aber auch nicht sein.
Genau, aber diese Studie wurde nicht von Adventisten durchgeführt, also deshalb steht Moderator. Genau, also es wäre schon besser, ja. Und auch bei Personen mit Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, natürlich sind mehr gestorben, ja, aber trotzdem schützt diejenigen, die schon eine Erkrankung haben, das zu folgen. Und wenn wir Entscheidungen über unser Lebensstil treffen, beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die von unseren Nachkommen. Wir kennen den Bibelvers bis in die 3. und 4. Generation und im gleichen Vers, in manchen Übersetzungen wird gesprochen von bis in die 1000. Generation. Ja? Und langsam entdeckt die Wissenschaft, dass das tatsächlich so ist. Ich werde jetzt 2 Beispiele nennen, um das zu zeigen. Zum Beispiel, es gibt in Schweden eine Region, es heißt Overkalix, und die war im 19. Jahrhundert ziemlich abgeschotten von der Außenwelt. Also wenn die Ernte gut war, hatten die Leute genug zu essen. Wenn die schlecht war, haben sie ein bisschen verhungert. Ja? Und man hat Bücher, wo das Ganze festgehalten ist. Und man hat auch die Bücher, wie lange jeder gelebt hat und wer mit wem verwandt ist und so weiter. Dann sind 2 Männer auf die Idee gekommen, diese Bücher zu nehmen und herauszufinden, welche Rolle spielt die Ernährung bei der Lebenserwartung. Und am Anfang haben sie keinen Zusammenhang gefunden, bis sie auf die Idee gekommen sind, zu schauen, nur die Männer, also Großvater, Vater, Enkel, Sohn. Und die haben festgestellt, wenn zwischen den 8. und 12. Lebensjahr ein junger Mann zu viel zu essen hat, also im Überfluss isst, auch wenn er nicht dick wird, ja, verkürzt dass die Lebenserwartung von den Enkelsöhnen zwischen 6 und 32 Jahre, abhängig welches Berechnungsmodell benutzt wird. Also dieses Alter, wo Kinder kaum wachsen, ja, ihr kennt also zwischen der 4. Klasse und 7., 8. Klasse wachsen Kinder wenig. Aber in diesem Alter werden ganz viele solche Informationen festgelegt. Und die bleiben und sind wichtig nicht nur für dieses Kind, sondern wird auch weitergegeben. Eine, zwei Generationen. Deshalb mache ich mich Sorgen um die jetzige Generation und die zukünftige. Mit alles, was wir heutzutage zu essen haben und das Angebot, fetthaltig, zuckerhaltig und so weiter, was wird aus der Lebenserwartung von folgenden Generationen werden? Aber jetzt wollen wir mit einem positiven Beispiel abschließen. Weil auch positiven Sachen können weiter vererbt werden. Und zwar, manche von euch kennen vielleicht dieses Experiment von Ivan Pavlov mit dem Hund und ein Klingeln. Er hat das 1923 publiziert. Und in dem gleichen Artikel, wo er dieses Experiment mit dem Hund beschreibt, hat er auch ein Experiment mit Mäuse beschrieben, die ich viel interessanter finde. Er hat nämlich große Käfige gehabt und der Maus war hier und er hat irgendwo versteckt Essen hingetan. Und dann hat er geläutet. Am Anfang hat diese Maus überhaupt nicht kapiert, es läutet, es gibt Essen. Also er musste 300 Mal klingeln und zeigen, bis die Mäuse gelernt haben, aha, wenn es klingelt, dann muss ich hinrennen, da gibt's was zu essen. Aber irgendwann haben sie gelernt, ja. Dann hat er diese trainierte Mäuse genommen und die haben Nachwuchs bekommen. Und obwohl man denken würde, die Nachwuchse müssen genauso lang trainieren, bis sie lernen, sie mussten nur 100 Mal trainiert werden und dann haben sie es schon gelernt. Bei der dritten Generation müssten sie nur 30 Mal trainiert werden und bei der vierten Generation nur 10 Mal. Ist das nicht erstaunlich? Also was wir erleben, unsere Ängste werden weiter vererbt. Es gibt andere Studien, wo wirklich die Kinder wissen oder Angst von etwas haben, obwohl sie keinen Grund dazu hätten, weil der Vater oder Mutter Angst von das gehabt hat. Aber auch positiven Sachen wie also schöne Erlebnisse und Sachen, die wir gelernt haben, werden weiter vererbt. Also sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und unsere Gesundheit und unsere Erkrankungen hängen zum Teil natürlich mit unseren Genen zusammen, aber vielmehr werden die durch diese epigenetische Veränderungen, dieses Klammersetzen, dieses Durchstreichen, diese kleine Post-it beeinflusst. Und das fängt nicht in den Augenblick, wo wir krank werden, sondern es kann sein, dass es 10 Jahre zurückliegt, 20 Jahre zurück und zum Teil schon Sachen, die im Mutterleib passiert sind, aber nicht nur die Mutter beeinflusst, also es ist auch gezeigt, dass was der Vater oder zukünftige Vater trinkt, isst, raucht oder nicht raucht, auch also gespeichert bleibt in den Spermien und weitergegeben wird. Deshalb also, wenn ihr die Möglichkeit habt, erzählt das Jugendlichen, die noch keine Kinder haben, weil was sie machen und entscheiden mit ihrem Leben, hat wirklich einen Einfluss auf zukünftige Generationen. Aber ihr habt die Möglichkeit, jetzt mit ein bisschen mehr Kenntnisse Entscheidungen für euch bezüglich euren Lebensstils zu treffen und auch zu überlegen, also für mich ist es ganz wichtig, diese Studie mit halt mit dem körperlichen Kontakt und Zuwendung. Ihr habt die Möglichkeit, Leute umzuarmen, Liebe zu zeigen anderen Leute. Und das ist nicht nur ein momentanes Gefühl, das ihr jemand gibt, sondern es führt zu Änderung wirklich in die Gesundheit den Leuten, wenn wir diese Zuwendung und so weiter machen. Und natürlich unser ganzen, also geistliches Leben, Gebetsleben, Andacht und so weiter, ist inzwischen, wir wissen, dass es dazu beiträgt, zu unserer Gesundheit. Also, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Wissen habt ihr und die Frage ist, was macht ihr jetzt damit? Wenn ihr Fragen habt oder in Kontakt mit mir aufnehmen wollt, hier ist meine E-Mail-Adresse. Und es gibt Bücher, die ich empfehlen kann, falls ihr mal zum Thema lesen wollt. Also über Epigenetik gibt es die zwei Bücher, der zweite Code oder Epigenetik. Dann gibt es wahrscheinlich von euch alle bekannt, der China Study. Dann über die Mikrobiom, Bund fürs Leben. Über Krebs und gesunde Ernährung. Krebszellen mögen keine Himbeeren. So ein allgemeines Ratgeber, sagen wir mal, Leben ohne Krankheiten. Und Dumm wie Brot beschäftigt auch mit dem Darm und der Einfluss besonders von Gluten und so weiter aufs Gehirn und verschiedenen Erkrankungen. Also er hat da eine spezielle Diät, die ich vielleicht nicht zu 100% empfehlen würde, aber so im Prinzip gibt es da auch interessante Informationen. Ja, damit bin ich am Ende gekommen und ich bedanke mich und falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne jetzt oder später stellen. Vielen Dank. Immune System is really important. Also Kaiserschnitt, also natürlich ist das Geburt stressig ein bisschen für die Mutter und fürs Kind, aber fürs Kind ist es ein positiver Stress. Die Immunzellen werden die paar Stunden, wo das Ganze im Gang ist, programmiert. Und wenn man ein Baby einfach per Kaiserschnitt rausholt, ohne dass er das Ganze erlebt, werden die Immunzellen nicht programmiert. Und die Programmierung, und es ist wirklich untersucht, also findet durch die Methylierung statt. Also während ein paar Stunden werden wichtige Sachen in den Immunzellen an- und ausgeschaltet. Also es ist nicht nur halt Übergewicht, sondern Asthma, Allergien und andere Erkrankungen. Also die Kaiserschnittgeborenen Kinder haben eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, auf dieser Seite gab es, ja.
In Bezug auf Zöliakie, Glutenallergien. Wie weit kann man mit einer Ernährung das ändern?
Also wenn man das Gluten weglässt, dann ziemlich gut. Es sei denn, das Immunsystem ist schon so angegriffen, dass es, also in manchen Fällen, wenn es zu spät entdeckt wird, kann es schwierig werden.
Also Möglichkeit zu heilen ist?
Also wenn man es also rechtzeitig entdeckt, ja, wenn man Gluten weglässt, dann gehen alle die Beschwerden zurück. Ich weiß es, weil meine Tochter Zöliakie hat. Also ich habe es selber erlebt. Bei Leuten, wo es spät entdeckt wird und das Immunsystem schon viele Organe und Sachen angegriffen hat, dann ist es schwieriger.
Bei mir ist vor 5 Jahren.
Ja. Aber vielleicht versuchen nicht nur Gluten. Es gibt jetzt neue Entdeckungen, die zeigen auch Fructose und also manche Obst und also verschiedene Sachen können dazu beitragen. Also unser Darm ist wirklich so wichtig, also weil wir haben nur eine Schicht Zellen und die müssen ganz dicht, also dicht zueinander stehen. Wenn kleine Lücken entstehen, dann können fremde Sachen, die eigentlich nicht eindringen sollten in unseren Körper, eindringen. Und das ist das Problem. Man muss versuchen, dass unser Darm wieder ganz gesund wird und dann ist wieder alles okay. Aber es wäre auch Zeit. Ja, vielleicht versuchen, einfach googeln FODMAP. FODMAP. Das ist diese neue Erkenntnis, dass es nicht nur Gluten sein kann, sondern auch anderen Sachen. Googeln und lesen. So, und ich glaube, ich lasse jetzt Andreas, weil sonst hat er keine Zeit. Und vielleicht wollt ihr zu den anderen Workshops, also ich weiß nicht, wie wir das mitbekommen, wann. Also vielen Dank und ich wünsche einen schönen Tag.